ARD.
HR Info Kultur
mit Juliane Ort. Hochhäuser sind Hingucker, von weitem sichtbare Symbole und Aushängeschilder der Städte, in denen sie stehen. Große Metropolen konkurrieren um die höchsten und spektakulärsten Bauten. Und Immobilienfonds schmücken ihre Portfolios damit. Aber Hochhäuser haben auch ganz praktische Funktionen. Gerade in einer Zeit, in der die Weltbevölkerung wächst und der Platz am Boden immer wertvoller wird. Wir werfen einen Blick auf die Riesen der Architektur und zeigen ein Beispiel, das für die Zukunft der High-Rises steht. Gerade eben ist in Frankfurt der internationale Hochhauspreis Best High-Rises vergeben worden. Mehr als 30 Bauten weltweit hatte die Jury dafür nominiert und festgestellt, Australien und Singapur sind aktuell die Hotspots für Hochhausarchitektur. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind schon seit längerem wichtige Kriterien, an denen die Bauten gemessen werden. In diesem Jahr ging es aber auch um soziale Aspekte, berichtet Jan Tussing.
Was tut ein Gebäude, um ein guter Nachbar für die anderen Gebäude zu sein? Das war die zentrale Frage für die Jury des Internationalen Hochhauspreises in diesem Jahr, sagt Jurymitglied Marie Ransborg von Kobe Architects Kopenhagen und ausschlaggebend für den diesjährigen Gewinner. Das 280 Meter hohe Gebäude Capita Spring im Herzen von Singapur.
Es löst eines der schwierigsten Probleme für Hochhäuser, nämlich dass sie sehr kalt, abweisend und arrogant sind und die Öffentlichkeit ausschließen. Effektive Maschinen, die Menschen nicht einladen. Aber dieses Projekt ist anders.
Das 1,3
Milliarden Euro teure Gebäude gehöre mit seiner modernen Gestaltung zu den global überzeugendsten Hochhäusern überhaupt, sagt Marie Ransborg auf der Pressekonferenz in Frankfurt. Es hebe die moderne Architektur auf ein ganz neues Niveau und erfülle alle wichtigen Kriterien. Ein ansprechendes Design, städtebauliche Integration, fortschrittliche und nachhaltige Bauweisen und natürlich, es ist ein guter Nachbar.
Hier wird die Öffentlichkeit eingeladen und man muss nicht durch einen schicken Empfangsraum. Man läuft direkt rein. Da ist eine Art Marktplatz mit erschwinglichem Essen. Da sind öffentliche Parks und sogar auf dem Dach ist ein Garten, den alle besuchen dürfen.
So wie Capita Spring in Singapur werden bald alle modernen Hochhäuser geplant, sagt auch Peter Körner vom Deutschen Architekturmuseum Damm. Das Damm gehört neben der DK Bank und der Stadt Frankfurt zu den Begründern des Internationalen Hochhauspreises. Peter Körner steht vor einem kleinen Modell des quadratischen Gewinnerhochhauses, das Teil seiner neuen Ausstellung ist, die heute in Frankfurt eröffnet. Für den Kurator ist die Mischnutzung des Hauses das herausstechende Merkmal.
Was auch toll ist, es gibt eine große offene Eingangshalle, wo man zwar vom Wetter geschützt ist, die aber an der frischen Luft gleichzeitig ist, wo sich verschiedene Fußwege treffen, wodurch auch der öffentliche Raum erweitert wird, was es vorher an dieser Stelle zum Beispiel auch nicht gab und was auch durch die Stadt Singapur gefördert wird, dass diese öffentlichen Räume für viele Leute jederzeit zugänglich sind.
Gebäude wie Capita Spring sind wegweisend für die Zukunft der Stadtplanung. Nicht nur in Stadtstaaten wie Singapur, eine der teuersten und dicht besiedelten Städte der Welt, sondern auch in Europa und vor allem in Deutschland. Denn wenn wir etwas aus dem Internationalen Hochhauspreis gelernt haben, so Damm-Kurator Peter Körner, dann ist es die zentrale Frage, was tut ein Gebäude, um ein guter Nachbar zu sein für die anderen Gebäude drumherum?
Was sich international schon länger abzeichnet, ist eine Mischnutzung der Gebäude. Einfach um so tote Viertel zu bestimmten Uhrzeiten zu vermeiden. Und das kommt jetzt auch nach und nach hier in Europa oder auch in Deutschland an, beziehungsweise wurde jetzt auch durch den neuen Hochhausrahmenplan fixiert, einfach um halt tote Innenstädte zu vermeiden.
Das nachbarschaftliche Hochhaus Capita Spring wurde als Gemeinschaftsprojekt konzipiert von den beiden renommierten und international sehr erfolgreichen Architekturbüros BEG, dahinter verbirgt sich die dänische Bjarke Ingelsgrub, und dem Büro Carlo Ratti Associati aus Turin. Für den federführenden Architekten Brian Young war ein zentraler Gedanke, der Gewinn an Lebensqualität, der durch das Gebäude entstehen soll.
The rooftop is known in Singapore as the highest free observatory.
Der Dachgarten ist in Singapur inzwischen als der höchste Aussichtspunkt bekannt, wo Touristen umsonst hingehen. Mit einem 360-Grad-Blick, einem tropischen Garten mit Bars und Restaurants auf der Dachterrasse. Das ist auch ein Gewinn für den Auftraggeber, indem man diese Vielfalt, diesen Nutzen und diese Lebendigkeit geschaffen hat.
Vibrancy in the building.
Jan Tussing berichtete von der Bekanntgabe des Siegers beim Internationalen Hochhauspreis. Und das passierte passenderweise ganz weit oben, im 53. Stock des frisch bezogenen Turms Frankfurt 4 im Frankfurter Bankenviertel. Hier, auf 230 Metern Höhe, habe ich Peter Kaczola-Schmal getroffen, Direktor des Deutschen Architekturmuseums und Jurymitglied. Ich wollte von ihm wissen, was es mit ihm macht, von so weit oben über die Stadt und weit darüber hinaus blicken zu können.
Naja, es ist halt immer wieder ein erhebendes Gefühl. Und man kann sich schon vorstellen, dass das natürlich auch Auswirkungen hat auf die, die hier arbeiten. Vor allen Dingen hat man immer Wetter. Man sieht den Himmel, man sieht, welches Wetter von wo kommt. Man kann all diese Dinge beobachten.
Jetzt haben Sie sich in letzter Zeit sehr viel mit Hochhäusern beschäftigt für den Internationalen Hochhauspreis. Sie haben Hochhäuser nominiert und 5 Finalisten am Ende rausgefunden und gewonnen hat Capital Spring in Singapur. Was hat Sie an diesem Hochhaus so überzeugt?
Ja, Capital Spring ist ein Haus, wie die Zukunft der Hochhäuser sein sollte und nicht überall sein wird. Also ein fantastisches Gebäude, wo die Projektentwickler und die Architekten sich bemüht haben und die Stadt mitgemacht hat, etwas zu schaffen, was mehr ist als ein Bürogebäude, ein Hotelgebäude. Es hat öffentliche Gärten, es hat ein Restaurant, es hat ein sehr öffentliches Erdgeschoss und es hat die ganze nähere Umgebung mit öffentlichen Zonen neu gestaltet. Also es ist ein sehr guter Nachbar geworden, wie wir sagen. Und das ist wichtig für die Zukunft. Das war ein Teil des Central Business District, der nach 5 Uhr, 6 Uhr ruhig war. Das wollte man ändern. Jetzt ist es ein Touristenmagnet geworden.
Es hieß von der Juryseite vorhin, dass die besten Flächen nicht für wenige vorbehalten wurden, sondern für die Allgemeinheit. Und dadurch ist dieses Gebäude ein guter Nachbar. Was hat man denn dort für die Allgemeinheit alles zu bieten?
Es gibt einen viergeschossigen Garten in etwa 100 Meter Höhe, der sich hochschraubt und Eintritt frei. Das ist in der Höhe, in der der Wind hindurchgeht. Und das ist wichtig bei 30 Grad feuchter Temperatur. Der Wind weht hindurch, die Luftfeuchtigkeit wird weggenommen. Es ist sehr angenehm und da kann man zum Beispiel seine Pause machen. Und es gibt oben einen Dachgarten, in dem Gemüse angebaut wird für die Restaurants im Haus. Man kann so ein Urban Gardening zuschauen und bei 280 Meter ist es ein Rundumblick um Singapur umsonst. Also es gibt 2 Aussichtspunkte, die umsonst sind und das gibt es eigentlich sonst nicht in der Stadt.
Und vorher war das Gebäude ein Parkhaus. Das heißt, allein schon, dass da jetzt ein Gebäude steht, ist schon eine nachhaltige Nutzung. Was sonst macht die Nachhaltigkeit aus bei diesem Gebäude?
Ja, die Planer haben sehr darauf geachtet, dass dieses Haus reagieren kann auf zukünftige Anforderungen, von denen wir noch nicht wissen, welche es sein werden. Zum Beispiel sind die Parkflächen oberirdisch gelegen in 3., 4., 5., 6. OG und haben eine Geschosshöhe, die so hoch ist, dass die Fläche jederzeit in ein Büro umgebaut werden könnte oder etwas anderes, falls man keine Autoparkplätze mehr braucht in der Innenstadt. Also das ist zum Beispiel ein Gedanke, dass das Haus schon vorbaut für die Zukunft. Und natürlich ist die jetzige Art der vielen Arten von Büronutzung, die drin sind, von Mietbüros bis zu repräsentativen Flächen, auch so gedacht, dass egal was passiert im Büromarkt, man sich anpassen kann an die Zukunft. Das ist, und es war schon im Bau so, da kam Corona und da musste die Baustelle unter Corona-Bedingungen geschehen, was schon schwierig genug war.
Und es ist ein einladendes Gebäude. Es gehen Streben auseinander und bieten so einen kleinen Einblick. Die sind teilweise auch bewachsen. Also auch fürs Auge ist so ein bisschen was geboten. Was hat Sie daran überzeugt?
Ja, es ist eines der größten Gebäude und deswegen sieht man es von überall her in Singapur. Aber das Wichtigste für die Einladung ist natürlich die Erdgeschosszone. Wie kommt ein Hochhaus auf dem Boden an und wie verbindet es sich mit meiner Nachbarschaft? Kann ich hinein oder bin ich außen vor, dürfen nur bestimmte Personen rein? Und es gibt ein öffentliches Wohnzimmer im Erdgeschoss, das riesig groß und 18 Meter hoch ist. Was wichtig ist bei dem ganzen Regen, den es immer gibt, dass man einen trockenen, großes öffentlichen Platz, der überdeckt ist, hat, der auch beschattet ist und in dem es Cafés und Ähnliches gibt. Also eine große Einladung an alle Nachbarn in der Umgebung.
5 Finalisten waren es am Ende und 4 Bauten insgesamt sind von den europäischen Büros MVRDV aus Rotterdam und BIG, die Bjarne Ingels Group, die aus Dänemark stammt. Was sagt uns das? Sind wir Europäer einfach gut im Hochhäuser bauen?
Wir sind konzeptionell sehr stark, sehr gut und interessanterweise finden wir, also die europäischen Büros, ihre Bauherren dann auch im Ausland. Das ist interessant, dass die Hälfte aller nominierten Projekte von europäischen Architekturbüros stammen und interessanterweise gibt es einige Weltklassebüros in Kopenhagen wie auch in Rotterdam. 2 haben wir jetzt diesmal gezeigt und das ist natürlich toll, weil das sind Büros mit Hunderten von Mitarbeitern, die ihre Talente aus der ganzen Welt beziehen und die gute Chancen haben, sich zu entwickeln hier in Europa. Also auch wenn wir diese Häuser nicht selber bauen, weil wir nicht so hoch bauen, weil wir nicht so dicht sind, dass wir so hoch bauen müssen, ist dieses Know-how weltweit gefragt und das ist sehr ermutigend.
Und 2 der Hochhäuser, die es bis ins Finale geschafft haben, stehen in den Niederlanden. Was heißt das? Was lernen wir von den Niederlanden?
Das eine ist völlig verrückt, The Valley in Amsterdam. Ein spannendes Gebäude, weil es ein, sagen wir sowas, Niederradartiges hat. Also es ist ein Büroviertel abseits der Innenstadt, was belebt werden muss. Und dort ein ganz großes Gebäude hingesetzt, voller Wohnungen, wo jeder seinen eigenen Garten hat und ein öffentlicher Fußweg über den Hügel dieses Tals genannt. Das hat 2 Hochpunkte, in der Mitte das Tal. Man kann öffentlich einfach über diesen Hügel, über dieses Gebäude laufen. Also ein Angebot an die Öffentlichkeit, Nachbar zu sein. Und damit beleben sie gerade einen Bereich, der abseits von der Mitte Amsterdam liegt. Und das ist spannend. Das andere ist, ein Gebäude in Eindhoven, was nicht berühmt ist für Hochhäuser, an dem Unicampus, ein ehemaliges Studentenwerkgebäude aus Beton, das man vielleicht hätte abreißen können oder hätte man früher gemacht, heute nicht. Sie haben sich von dem Betongebäude inspiriert und ein ganzes Hochhaus darüber geschaffen mit Wohnungen aller Art. Also wir sehen, es sind mutige Bauherren mit mutigen Ideen, die auf gute Architekten treffen und dann was machen und das ist ermutigend für uns auch.
Sie haben mit der Jury alle Hochhäuser, die nominiert worden sind, selbst gesucht. Also die bewerben sich nicht, sondern sie werden gefunden sozusagen. Es ist allerdings kein einziges Hochhaus aus Deutschland dabei gewesen. Sind wir einfach zu schlecht? Haben wir zu langweilige Ideen? Warum ist kein deutscher Nominierter dabei gewesen?
Es werden nicht sehr viele Häuser über 100 Meter, und das ist unsere Grenze, in Deutschland gebaut. Wir kommen im Jahr auf 1 vielleicht. Und dann muss man schon schauen, bei den zig anderen, die wir gefunden haben, ist das mindestens genauso gut. Und in den letzten 2 Jahren ist nicht so viel entstanden. Und das Gebäude Frankfurt Vor, in dem wir gerade stehen, von UN-Studio, ist ja die Zentrale der Dicker Bank. Deswegen darf das nicht nominiert werden. Das wäre ja Befangenheit. Man kann sich ja nicht selber den Preis geben. Aber UN-Studio, die Architekten dieses Hauses hier, waren in der Jury.
Wir stehen jetzt nun quasi über einer Stadt und schauen darunter, wo es ja durchaus eine ganze Reihe von Häusern über 100 Meter gibt. Und es sind noch einige geplant. Der Hochhausentwicklungsplan sieht nochmal 14 neue Bauten vor und 12 stehen noch aus. Das wären dann 26 bis zum Jahr 2040. Was für Ansprüche müssen diese Häuser erfüllen, um wirklich Hochhäuser für die Zukunft zu sein?
Das erste Hochhaus, was nach dem neuen Hochhausrahmenplan entsteht, ist ganz hier in der Nähe, das Kaiserkarree am Anlagenring und wird entwickelt. Da sind 12 Architekten international eingeladen. Einige von denen, die wir gerade genannt haben, sind auch mit im Spiel. Und es wird das erste Gebäude sein nach den neuen Plänen. Und das Interessante an dem Hochhausrahmenplan, der öffentlich einsichtbar ist, ist, dass all das, was wir heute gesagt haben über den Gewinner, als Bedingungen genannt worden ist für künftige Bauten. Sie müssen mit der Nachbarschaft reden, sie müssen im Erdgeschoss mit der Umgebung kommunizieren. Sie dürfen überhaupt nicht mehr monofunktional sein. Es darf kein reines Bürogebäude mehr sein. Es muss Mischnutzungen haben. All diese Punkte, über die wir reden, auch schon länger reden, sind eingeflossen und sind jetzt die Bedingungen geworden für die neuen Gebäude. Wir hoffen also, dass die nächste Generation an Hochhäusern dann tatsächlich das einlöst. Ein Plan heißt ja noch nicht, dass auch etwas steht. Nur weil 14 Gebäude an diesen Stellen stehen, da werden einige von gebaut werden, andere werden woanders entstehen. So ist das mit diesen Plänen ja immer. Aber die Grundhaltung ist gut und die ist richtig.
Welche Rolle werden denn Hochhäuser spielen in Zukunft? Also bisher sind das hauptsächlich Bürogebäude gewesen. Sie sagen schon, die Nutzung muss jetzt angepasst werden, muss mehr die Allgemeinheit noch mit einbeziehen oder auch das Umfeld. Welche Rolle werden diese Häuser spielen in der Stadt?
Also in Asien hat man angefangen vor 10 Jahren schon mit Mischnutzungen. Das heißt, im Haus war alles drin wie eine kleine vertikale Stadt. Und aufgrund der Dichte in Asien auch verständlich, dass die immer an den öffentlichen Verkehr angebunden waren, dass die immer in den Erdgeschoss und den nächsten darüber liegenden Geschossen Läden, Cafés, Restaurants hatten, dass dann irgendwann im Hause Büros waren, dass da Wohnungen waren, dass da Hotels waren und jetzt Aussichtsterrassen und Gärten oder kulturelle Nutzung. Es kommt vieles hinzu und Häuser werden in Zukunft gemischt sein, in den besten Fällen, weil es auch für den Entwickler besser ist. Man kann noch die Nutzungen ändern, man kann noch die Etagen mischen, wenn sich die Dinge wiederum in eine andere Richtung bewegen, als man denkt. Also man ist offener für die Zukunft. Das wird passieren und wir werden auf der Welt viel mehr Hochhäuser sehen, besonders in Afrika, wo kaum welche stehen heute, weil wir bei 8 Milliarden heute sind und wir gehen sehr stark auf die 10 Milliarden zu. Das heißt, diese 1,5 Milliarden Menschen werden arbeiten und wohnen und das muss irgendwo geschehen. Also werden wir unsere Städte verdichten. Sogar in Europa, aber besonders in Afrika und Asien wird es viel mehr Hochhäuser noch geben als heute. Und in Singapur gibt es schon eigentlich keine Einfamilienhäuser mehr. Das ist so verboten oder so exklusiv, der Grund und Boden so teuer, dass selbst die 10- und 11-Geschosser abgerissen werden, um durch 22 oder 40 Geschosser ersetzt zu werden.
Jetzt haben wir uns aber auch hier vorgenommen, nicht mehr so viel Boden zu versiegeln. Wir gucken ja auch auf Nachhaltigkeit und auf den Klimaschutz vor allem. Hieße das nicht, dass wir eigentlich auch viel mehr Hochhäuser bräuchten?
Ja, wir werden höher bauen müssen, wenn wir mehr Grundstücksflächen für andere Dinge brauchen. Zum Beispiel Natur und Gärten und Freizeit und Erholung. Also das Einfamilienhaus wird mal wieder abgesungen, was nicht so einfach sein wird. Aber wir werden dichter und höher bauen. Ob es immer Hochhäuser werden und dann gar über 100 Meter, ist eine andere Frage. Diese Dichte haben wir noch nicht in unseren Städten, außer in unseren europäischen Metropolen. Aber es wird kommen.
Was wünschen Sie sich für die Hochhauszukunft von Frankfurt?
Mutige Bauherren, das ist das Wichtigste, die etwas wagen, was noch nicht vorhersehbar ist. Und wir hoffen, dass wir da immer einen guten Impuls geben können.
Sind Sie da zuversichtlich?
Ja, also ich bin ja selber in der Jury von dem nächsten Hochhaus Kaiserkarree mit Tishman Speyer als Bauherr. Der hat schon viel gewagt und hat hervorragende Bauten hier hinterlassen. Ich hoffe, das wird ein guter Start werden.
Sagt Peter Kaczula-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Alle Hochhäuser, die für den Internationalen Hochhauspreis nominiert wurden und die Modelle der 5 Finalisten, kann man sich bis 12. Januar noch ansehen im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. Hoch oben stehen und in die Ferne blicken, das finden viele attraktiv. Die Vorstellung inspiriert auch immer wieder Künstler, wie von der Band Gloria mit ihrem Lied Hochhaus.
Ich kann von hier aus sehen, wie sich ohne mich meine Erde dreht. Ich kann von hier aus sehen, wie es ohne mich unten weitergeht. Ich hab mehr Luft als ihr alle und 24 Stunden Sonne. Ich bin wie Licht, bevor ich verbrenne.
Gloria mit Hochhaus. Die Frankfurter und Frankfurterinnen sind stolz auf ihre Skyline. Eines der ersten Hochhäuser der Stadt ist aber schon vor 20 Jahren wieder verschwunden und hat Platz gemacht für andere Nutzungsansprüche. Das Fernmeldehochhaus in der Nähe der Zeil, an dessen Stelle heute ein großes Einkaufszentrum steht. 1951 begann die Deutsche Bundespost die Bauarbeiten für das Gebäude. Es war mit 69 Metern für ein paar Jahre das höchste Bauwerk und hat im kriegszerstörten Frankfurt ein Zeichen für Moderne und Aufbruch gesetzt. Das Museum für Kommunikation erinnert in einer Ausstellung an die Geschichte und die Funktion des Fernmeldehochhauses. Ich habe Museumssprecherin Corinna Engel gefragt, ob mit dem Fernmeldehochhaus die Zukunft von Frankfurt schon angelegt war, als Stadt mit den meisten Hochhäusern in Deutschland.
Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Das Hochhaus ist 1951 bis 1953 auf einem sehr, sehr großen Areal, was damals der Post, später dann der Telekom gehörte, errichtet worden. Und mit einer Höhe, die damals an der Höhe des Doms genehmigt wurde, stellte es lange Zeit das höchste Hochhaus in Frankfurt dar. Das dauerte aber gar nicht lange. Dann kamen andere Hochhäuser, die rundherum errichtet wurden. Und die haben dann die Funkantennen, die für die Post sehr wichtig waren, auf diesem Gelände blockiert. Und dann musste die Funktion des Hochhauses weichen. Man ist dann in Außenbezirke gegangen. Trotzdem ist es einer der repräsentativsten Bauten der 50er Jahre, die für lange Zeit das Frankfurter Bild und auch Selbstverständnis der Menschen, die dort gearbeitet haben, geprägt hat.
Was war das denn damals für eine Zeit, als dieses Fernmeldehochhaus gebaut wurde?
Frankfurt ist ja sehr, sehr stark zerbombt worden. Die ganze Altstadt lag in Trümmern und das Fernmeldezentrum, wie das von der Post genannt wurde, war zwischen Zeil, Große Eschenheimer Straße und Stiftstraße, also ein sehr, sehr großes Areal. Da stand das bedeutende Turn- und Taxispalais. Das war leicht beschädigt, aber auf diesem Gelände, was ja so ein Filetstück im Herzen Frankfurts, unweit der Altstadt ist, hat die Post dann diesen sehr repräsentativen Bau errichtet.
Es ist ein ganz typisch 50er-Jahre-Gebäude entstanden. Klare Linien, schmal, eigentlich zeitlos. Obendrauf hat man, sieht eigentlich aus wie eine Terrasse, hat aber eine Funktionalität. Dort hat nämlich die Post ihre Antennen ausgerichtet, um senden zu können. Wofür stand dieses Gebäude?
Das Gebäude stand für Fortschritt. Man wollte die Vergangenheit hinter sich lassen. Man wollte in die Zukunft schauen. Das strahlt der ganze Bau aus. Und man wollte natürlich auch technisch, medientechnisch, kommunikationstechnisch zeigen mit dem Gebäude, dass man auf dem neuesten Stand war. Also in diesem Gebäude hat die Post die neuesten Kommunikationstechniken vereint und hat dann auch sehr schnell von dort aus ein ganz großes Kabelnetz über Deutschland geplant. Das war auch schon 1947 klar, dass man die sogenannte Kabel-8 entwickeln wollte.
Was ist denn die Kabel-8?
Die Kabel-8 ist ein Netz von Telefonkabeln, Übertragungskabeln, unterirdisch verlegt zwischen den großen Städten Westdeutschlands, vom Norden in den Süden. Und wenn man sich so eine Acht vorstellt, wie sie Schulkinder in der Grundschule lernen, dann kreuzen die beiden Schwünge sich ja an einem Punkt in der Mitte. Und an diesem Punkt, da wurde das Fernmeldehochhaus errichtet. Und eben unter dem Fernmeldehochhaus im Keller verliefen die Kabel der Kabel 8.
Also quasi mitten durch die Stadt verlief diese 8. Da ist also sozusagen die Geschichte von Frankfurt als Kommunikationshauptstadt schon begründet.
Unbedingt. Also man kann eigentlich noch weiter zurückgehen. Auch die Turn- und Taxis haben schon erkannt, dass Frankfurt auf dem Weg vom Norden in den Süden ein ganz bedeutender Kommunikationsort ist. Aber mit dem Fernmeldehaus wurde das nochmal ganz stark betont. Und was wir auch interessant finden, Ende 1947 stand fest, dass die Alliierten, Franzosen, Briten, Amerikaner ihre Besatzungszone zusammen verwalten, während die Russen alleine solitär eben den Osten verwalten würden. Und so konnte man eben auch schon dieses Kabelnetz planen.
Ihre Ausstellung erzählt aber nicht nur die Geschichte des Gebäudes, sondern zeigt auch die Menschen, die darin gearbeitet haben. Was waren das für Menschen?
Ja, das waren 5000 rund 5000 Menschen, die in dem Fernmeldekomplex gearbeitet haben, Fernmeldezentrum. Und die hatten natürlich ganz unterschiedliche Aufgaben, von Telegrafie über Telefonie. Auch ganz, ganz modern Bildschirmtext wurde eingesetzt. Nachdem das Fernmeldehochhaus fertiggestellt war 1953, setzte die Post dann Vermittlungsschränke ein. Also die Verbindungen zwischen den Gesprächspartnern in aller Welt mussten noch händisch gesteckt werden. Und das ist auch eine schöne Geschichte, die wir in der Ausstellung erzählen. Dafür wurden dann iranische weibliche Mitarbeiterinnen angeworben, denn die Firma Siemens, die diese Technik entwickelt hatte, hatte von diesen Steckschränken, Vermittlungsschränken auch welche nach Iran verkauft und dann konnte man da das Fachpersonal anwerben.
Warum sollen wir uns an das Fernmeldehochhaus erinnern?
Wir sollten uns an das Fernmeldehochhaus erinnern, weil es ein repräsentatives Gebäude der 50er Jahre ist. Eine außergewöhnliche Architektur mit einer auch schönen Architekturgeschichte, die ja schon im 18. Jahrhundert mit dem Turn- und Taxispalais beginnt. Wir sollten uns auch an das Fernmeldehochhaus erinnern, weil dort Menschen gerne gearbeitet haben, weil es ihnen dort gut ging und die Arbeitsatmosphäre auf sie gewirkt hat. Und wir sollten uns an das Fernmeldehochhaus unbedingt erinnern, weil es ein Meilenstein der Kommunikationsgeschichte ist.
Die Ausstellung über das Frankfurter Fernmeldehochhaus, das vor 20 Jahren abgerissen wurde, ist noch bis zum 9. März im Museum für Kommunikation in Frankfurt zu sehen. Das war die Kultur über Hochhäuser der Vergangenheit und der Zukunft. Mein Name ist Juliane Orth.